Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. 600 Millionen Verlust sieht das Budget 2011 vor. Hat das Schwarzmalen etwa System? Gestohlene Bankdaten dürfen bei der Suche nach Steuersündern gebraucht werden, so entscheidet das deutsche Bundesverfassungsgericht. Die Lohnverhandlungen in der Baubranche sind gescheitert, trotz Bauboom fehle das Geld. In Stuttgart liegt ein Kompromiss für einen neuen Hauptbahnhof vor. Ob das die langersehnte Lösung ist? Später dann die Leiden der alten Arbeitsmigranten.
Viel weiß nicht der Information und das gibt ein großes Problem.
Und die wertvollen Vermittlungsdienste des Carlo Alaccia, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Christian Lüscher, er hat die Nachrichten des Tages.
Die Bundeshausvertreter der SP kritisieren, dass Altbundesrat Moritz Leuenberger Verwaltungsrat bei Implenia werden soll. Die Fraktion erachtet das Mandat beim größten Schweizer Baukonzern als äußerst heikel. Problematisch sei zum einen, dass Leuenberger so kurz nach seiner Regierungstätigkeit in einen Verwaltungsrat einsteigen wolle. Und zweitens sei es heikel, weil es sich um eine Arbeit in seinem früheren Wirkungsbereich als Infrastrukturminister handle. Die Schweizerische Bankiervereinigung hat auf das Urteil über gestohlene Bankdaten in Deutschland gelassen reagiert. Das deutsche Bundesverfassungsgericht war zum Schluss gekommen, dass gestohlene Bankdaten bei Ermittlungen gegen Steuersünder verwendet werden dürfen. Die Bankiervereinigung glaube dennoch nicht, dass das Stehlen von Bankdaten Schule machen werde, so ein Sprecher. Zudem würden sich die Schweizer Banken inzwischen besser gegen den Diebstahl von Kundendaten schützen. Im Streit um den geplanten Neubau des Bahnhofs im deutschen Stuttgart schlägt der Vermittler Heiner Geissler vor, das umstrittene Bahnprojekt zu realisieren. Allerdings müssten entscheidende Verbesserungen vorgenommen werden. Ganz allgemein forderte Geissler einen vermehrten Einbezug der Bürger bei solchen Großprojekten.
Wir brauchen nach meiner Auffassung in Deutschland eine Verstärkung der unmittelbaren Demokratie. Sicher kann das Schweizer Modell nicht 1:1 auf Deutschland übertragen werden, aber wir sollten, um Entwicklungen wie bei Stuttgart 21 in der Zukunft zu verhindern, das Beteiligungsverfahren der Schweiz übernehmen, zumindest für Großprojekte.
Heiner Geissler. Vom Sommer bis in den Herbst hinein hatten Gegner eines Neubaus des Stuttgarter Bahnhofs heftig gegen die Pläne der Bahn protestiert. Obwohl die EU Irland mit Milliarden unterstützen wird, kommt der Euroraum nicht zur Ruhe. Heute hat die Notenbank Portugals gewarnt, die portugiesischen Banken hätten zu wenig flüssiges Geld. Die Lage sei ernst. In Spanien warnt der Vize-Wirtschaftsminister vor möglichen Gefahren für sein Land wegen der teurer gewordenen Finanzierung seiner Schulden. Sollten die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, wäre das besorgniserregend, sagte der Vize-Wirtschaftsminister. Die EU-Kommission hat gegen den Internetkonzern Google ein Kartellverfahren eingeleitet. Geprüft wird, ob Google seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Grund seien unter anderem Klagen anderer Online-Suchdienste, die sich benachteiligt sehen. Die EU-Kommission betont, bisher habe Google keine rechtswidrige Handlung nachgewiesen werden können. Im Münchner Schlägerprozess hat einer der drei Zürcher Jugendlichen das Urteil angefochten. Dies teilte eine Sprecherin des Landgerichts München mit. Der 18-jährige Haupttäter war vor einer Woche wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Seine beiden Mittäter hatten deutlich geringere Haftstrafen erhalten. Sie akzeptierten das Urteil. Die drei hatten im Sommer letzten Jahres während einer Klassenreise 5 Passanten zusammengeschlagen. Der Nationalrat hat sich dagegen ausgesprochen, die Entwicklungshilfe der Schweiz aufzustocken. Er hat aus dem Budget der Eidgenossenschaft 134 Millionen Franken gestrichen. Damit stellt sich der Nationalrat gegen frühere Parlamentsentscheide, die eine Erhöhung der Ausgaben für die Entwicklungshilfe vorgesehen hatten. Die Budgetdebatte im Nationalrat geht morgen Mittwoch weiter. Der Postmarkt wird nicht vollständig liberalisiert. Nach dem Nationalrat ist auch der Ständerat bereit, der Post das Monopol für Briefe bis zu 50 Gramm zu belassen. Angesichts der Referendumsdrohung und einer Initiative, die das Briefmonopol in die Verfassung schreiben will, sieht der Ständerat von der vollen Freigabe ab. Wer aufgrund der Autonummer wissen will, wem ein Auto gehört, soll diese Auskunft nur noch in Ausnahmefällen erhalten. Dies schlägt der Bundesrat dem Parlament vor. Heute lässt sich in vielen Kantonen sehr einfach per Autoindex oder gar per SMS herausfinden, wer der Halter eines Fahrzeugs ist und wo er wohnt. Mit der neuen Regelung will der Bundesrat dem Persönlichkeits- und Datenschutzgesetz Rechnung tragen. In der Stadt Thun wird SVP-Politiker Raphael Lanz neuer Stadtpräsident. Ein zweiter Wahlgang ist nicht mehr nötig, da der einzige Konkurrent von Lanz, SP-Gemeinderat Peter Siegenthaler, seine Kandidatur zurückgezogen hat. Die SP begründet ihren Rückzug mit dem großen Rückstand, den Siegenthaler nach dem ersten Wahlgang auf Lanz aufweise. Das Thuner Stadtpräsidium war während den letzten 40 Jahren in den Händen der SP. Der Kanton St. Gallen zahlt nichts an die Entschuldung des Fußballstadions des FC St. Gallen. Das Kantonsparlament ist auf eine 4-Millionen-Rettungsvorlage gar nicht erst eingetreten. Ende Oktober hatte bereits das St. Galler Stadtparlament eine Finanzspritze für das Stadion abgelehnt. Sport. Der Schweizer Radprofi Fabian Cancellara startet künftig für die luxemburgische Mannschaft Pro Cycling Project. Zum hochkarätigen Team gehören neben Cancellara auch die beiden Spitzenfahrer Andy und Frank Schleck. Cancellara ist vierfacher Weltmeister und Olympiasieger im Zeitfahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.312 Punkten, minus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.006 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 30,13 gehandelt und der Dollar zu 99,96 Rappen. Das Wetter. In der Nacht fällt im Süden, im Wallis und am Jura Schnee. Morgen Mittwoch gibt es noch die letzten föhnigen Aufhellungen. Sonst ist es überall bewölkt und im Laufe des Tages schneit es überall. Die Temperaturen liegen im Norden bei minus 4 Grad, im Süden bei plus 3 Grad. Am Donnerstag fällt im Osten und im Süden noch Schnee, sonst wird es zeitweise sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden weiterhin bei minus 4 Grad, im Süden bei plus 2 Grad.
Budgetiere pessimistisch und spare dabei gut. Linke und Gewerkschaften hegen einen Verdacht. Minimarge trotz Bauboom, die Lohnrunde in der Baubranche ist gescheitert. Dann die rote Kakophonie, die SP ist denkbar schlecht aufgestellt ein Jahr vor den Wahlen. Kompromissvorschlag in Stuttgart. Der geplante Grossbahnhof setzt sich offenbar durch, allerdings mit neuen Bedingungen. Weiter die Wut der Studierenden, Uniproteste in Italien und das gefügige Parlament, Wahlmanipulationen in Ägypten. Schließlich der schwierige Gang aufs Amt. Zum Glück gibt's Carlo Alaccia.
Ich bin schon mehrere Male gegangen mit der Witwerfrau, zum Schweizer Behörden, zum einfachen Klee abklären, was ich kann, natürlich, oder?
Pensionierte Arbeitsmigranten in der Schweiz. Am Ende der Sendung. Der Bundesrat malt schwarz, mindestens was die Finanzen angeht. Er rechnet mit einem Defizit von 600 Millionen Franken fürs nächste Jahr und will weitersparen. Gewerkschaften und die Ratslinke kritisieren nun aber, dass die Finanzverwaltung absichtlich so konservativ budgetiert, um dann sparen zu können. Denn in den vergangenen Jahren schrieb der Bund keine Defizite, sondern Milliardenüberschüsse. Jetzt wollen SP und Grüne die Budgetvorgaben der Finanzverwaltung genauer unter die Lupe nehmen. Der Beitrag von Sascha Buchbinder und Oliver Washington.
Daniel Lampard ist Chefökonom des Gewerkschaftsbundes. Er wird ein ungutes Gefühl nicht los.
Ich habe den Verdacht, dass bewusst zurückhaltend budgetiert wurde, damit bei den Ausgaben gekürzt werden kann und dass das Geld nicht dorthin fließt, wo es eigentlich hinfließen sollte, nämlich zum Beispiel in die Infrastruktur oder in die Sozialversicherung.
Wie viel soll der Staat ausgeben für die Bahn, für die Armee? Hat er Geld für neue Kampfflieger? Der Staat kann nur so viel ausgeben, wie er einnimmt. Entscheidend für künftige Ausgaben ist deshalb, wie hoch das Finanzdepartement die Steuereinnahmen berechnet. Dass die Verwaltung in den letzten Jahren absichtlich mit pessimistischen Zahlen rechnete, diesen Verdacht hat auch die grüne Nationalrätin und Finanzspezialistin Marlies Benziger. Sie sieht darin ein klares Ziel.
Wenn man eben dem Parlament einen möglichst kleinen Handlungsspielraum geben möchte, dann geht man genauso vor. Man sagt, wir haben eigentlich keine Einnahmen, die Ausgaben sind darum beschränkt und es gibt nur zu verteilen, was schon verteilt ist.
Benziger und Lampard stützen ihre Kritik auf die Zahlen der letzten Jahre. Mit der Begründung tiefe Einnahmen trat der frühere Finanzminister Hans-Rudolf Merz voll auf die Sparbremse. Merz verrechnete sich allerdings massiv und nahm während seiner Ära 20 Milliarden Franken mehr ein als budgetiert. Marlies Benziger sagt deshalb:
Für mich stellt sich die Frage, gibt es eine politische Vorgabe für das Finanzdepartement, extra konservativ zu budgetieren und so eigentlich die Kompetenzen des Parlaments einzuschränken?
Die Frage, ob bewusste Vorgaben zu diesen Fehlberechnungen in Milliardenhöhe führten, geht an die Finanzverwaltung. Direktor Fritz Zurbrück verneint:
Wir haben nie eine Direktive gehabt, irgendwie konservativ zu budgetieren. Wir haben ja die Schuldenbremse, die sagt uns eigentlich genau, wie wir das zu machen haben. Aber ich verstehe natürlich, dass in den letzten paar Jahren dieser Verdacht erschienen ist, weil wir sukzessiv immer unsere Einnahmen unterschätzt haben.
Rückendeckung erhält Zurbrück von FDP-Ständerat Rolf Schweiger, einem Parteikollegen des früheren Finanzministers. Schweiger weist den Vorwurf der Linken zurück, gibt allerdings zu, dass man die Einnahmen konservativ budgetiere.
Ein Staat muss vorsichtig budgetieren, weil einen überraschenden Überschuss zu erhalten ist bedeutend besser als einen überraschenden Verlust.
Die Linke will sich mit solchen Erklärungen nicht abspeisen lassen. Die Präsidentin der Nationalrätlichen Finanzkommission, SP-Nationalrätin Margrit Kiener-Nellen, will deshalb vor der Beratung des nächsten Sparprogramms im Parlament genauer wissen, wie die Finanzverwaltung die Einnahmen berechnet. Kommt hinzu, was machen mit den überschüssigen Milliarden? Der Bund baute damit in den letzten Jahren vor allem seine Schulden ab. Das sei auch völlig richtig, sagt Rolf Schweiger.
Wenn ein Überschuss vorhanden ist, wird der mal ganz automatisch der Bilanz zugewiesen und bei der Bilanz ist es sinnvollerweise eine Reduktion der Schulden.
Auch hier sieht die Linke Handlungsbedarf. So denkt Marlies Benziger darüber nach, dass Überschüsse künftig nicht einfach in die Bundeskasse zurückfließen und dem Schuldenabbau dienen, sondern für spezifische Zwecke verwendet werden können, beispielsweise gezielt für die Sanierung der Invalidenversicherung.
Wir wollen mitbestimmen darüber, wie dieser Überschuss verwertet wird.
Ob das bürgerliche Parlament dem zustimmen wird, ist allerdings fraglich. Es hat mit der gegenwärtigen Politik sparen und auch Schulden abbauen können. Der Forderung aber nach mehr Präzision bei der Berechnung des Budgets werden sich die Bürgerlichen stellen müssen.
Der Beitrag von Oliver Washington und Sascha Buchbinder aus der DRS-Inland-Redaktion. Jetzt kommt etwas aus der Wirtschaftsredaktion. Die Baubranche kann sich nicht über mangelnde Aufträge beklagen. Der Bauindex notiert auf historischem Höchststand. Und die Anzahl neuer Baubewilligungen im Wohnungsbau ist ebenfalls rekordhoch. Doch trotz Hochkonjunktur klagt der Baumeisterverband über tiefe Margen. Die Baufirmen sehen sich deshalb nicht in der Lage, den Angestellten nächstes Jahr substanziell höhere Löhne zu zahlen. Die Gewerkschaften Unia und Sina ihrerseits beharren auf deutlichen Lohnerhöhungen. Weiter verhandelt wird nicht. Damit ist auch klar, die diesjährige Lohnrunde ist gescheitert. Dazu der Beitrag von Barbara Wittmer.
Auf den Baustellen laufen zwar noch bis Mitte Dezember Umfragen. Die Gewerkschaften wollen von ihren Mitgliedern wissen, wie sie den Verhandlungsstand beurteilen. Und auch der Baumeisterverband will seine Lohnempfehlungen an die Baufirmen erst als provisorisch verstanden wissen. Dabei ist bereits jetzt klar, die diesjährige Lohnrunde ist gescheitert. Es gibt keine Einigung zwischen den Sozialpartnern. Damit gilt, der Baumeisterverband empfiehlt seinen Mitgliedern, sie sollten nächstes Jahr eine generelle Lohnerhöhung von 0,6% gewähren, plus einen individuellen Anteil von durchschnittlich 0,4%. Das sei lediglich eine Empfehlung, an die sich die Firmen nicht halten müssten, klagt Hans-Uli Scheidegger, Sektorleiter Bau bei der Gewerkschaft Unia. Und selbst wenn sie umsetzten, verglichen mit anderen Branchen, müssten sich die Bauleute mit mickrigen Lohnerhöhungen zufrieden geben.
Das heisst, auf den tiefsten Löhnen ist das weniger als 30 Franken pro Monat mehr für nächstes Jahr. Und das ist wirklich sehr wenig. Weil das, was zusätzlich individuell noch gegeben wird, das wird gemäß unserer Erfahrung vielerorts eben sehr einseitig auf ganz wenige nur aufgeteilt und davon hat dann die große Anzahl der Mitarbeitenden überhaupt nichts.
Trotz Bauboom und vollen Auftragsbüchern sei dieses Jahr für die rund 90.000 Beschäftigten des Bauhauptgewerbes einfach nicht mehr drin gelegen, sagt Werner Messmer, Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbands. Denn seine Branche leide unter gedrückten Margen.
Der Leidensdruck ist sehr groß und das ist das, was viele nicht verstehen können, dass in einer guten Konjunkturlage die Ertragslage so schlecht ist.
Rund die Hälfte der Baufirmen machten keinen Gewinn. Dies habe eine Branchenumfrage im Sommer gezeigt. Denn der Wettbewerb unter den Baufirmen sei hart und das drücke auch in Boomzeiten auf die Margen.
Wir haben im Bau ganz klar ein Strukturproblem und das ist nicht neu, das ist schon lange so. Die Bauwirtschaft ist eine Wirtschaft mit einer sehr tiefen Einstiegsschwelle. Das heißt, dass man schon ohne viel Ausbildung und ohne viel Geräte und ohne viel Personal eben in der Bauwirtschaft tätig sein kann.
Und deshalb drängten immer neue Anbieter auf den Markt und drückten die Preise der angestammten Firmen.
Und eine gute Konjunktur, dafür sind wir im Moment der beste Beweis, sagt überhaupt nichts aus über die Ertragslage.
Klagt Werner Messmer. Auf der Gewerkschaftsseite hält sich das Mitleid mit den Baumeistern in Grenzen. Unia-Vertreter Hans-Uli Scheidegger meint, mit der mageren Lohnrunde würde der Verband seine Probleme selbstverschuldet weiter verschärfen. Immer tiefer würde der Graben zwischen Lohndrückerfirmen und solchen, die ihren Angestellten in Boomzeiten freiwillige Lohnerhöhungen gewährten.
Das bedeutet, wenn die einen Firmen, ohne dass wir das vertraglich abmachen und damit für alle obligatorisch erklären, trotzdem anständige Lohnerhöhungen geben, haben sie dann in Zukunft höhere Lohnkosten als die anderen, die schwarzen Schafe in der Branche. Und die können dann die Preise noch mehr kaputt machen und dann geht die Spirale weiter nach unten.
Aber trotz gescheiterter Lohnverhandlungen, Streiks sind zurzeit kein Thema. Anders als in den vergangenen Jahren, als die vergleichsweise streikfreudigen Bauarbeiter des Öfteren ihre Arbeit niederlegten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, versprechen nun die Gewerkschaften. Sie schielen bereits auf das nächste Jahr und stellen den Baumeistern harte Verhandlungen um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag in Aussicht. Dabei soll es nicht nur um höhere Löhne gehen, aber auch.
Die SP Schweiz macht fast nur negative Schlagzeilen und das ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen. Nachdem sie sich vor einem Monat unschöne Auseinandersetzungen zum Parteiprogramm und zur Ausschaffungsinitiative geliefert hat, ist sie nach dem vergangenen Abstimmungswochenende die große Verliererin. Nicht genug, auch dass sich der neue Altbundesrat Moritz Leuenberger beim Bauunternehmen im Plenjahr in den Verwaltungsrat wählen lassen möchte, sorgt für heftige interne Diskussionen. Elisabeth Pestalozzi über die Partei der Misstöne.
Einig sind sich die SP-Politiker zurzeit vor allem in einem Punkt. Es habe ihrer Partei vor allem an Geschlossenheit gefehlt in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar sowohl bei der Diskussion um den Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative als auch bei der Diskussion ums Parteiprogramm. Die St. Galler Nationalrätin Hildegard Fessler.
Da müssen wir noch einiges dazulernen. Ich glaube, ein geeinter Eindruck ist wichtig, selbst wenn man auch hin und wieder zeigen muss, dass man in gewissen Fragen diskutiert und nicht gleicher Meinung ist.
Auch die Baselbieter Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer, der die Streitkultur ihrer Partei eigentlich viel bedeutet, konstatiert, angesprochen auf die Debatte rund um die Ausschaffungsinitiative.
Wir hätten hier auch noch geschlossener auftreten können und sollen.
Das wäre der Partei gut angestanden, findet sie. Und der ehemalige Parteipräsident Hans-Jörg Fehr sagt rückblickend auf die letzten und im Hinblick auf künftige Diskussionen.
Es kommt dann noch ein bisschen darauf an, wie wir miteinander streiten.
Fehr erinnert an die Pfiffe und Buhrufe am Parteitag gegen die neue Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Solche Situationen möchte Fehr künftig nicht mehr sehen.
Aber es ist wichtig, dass wir auch den Eindruck nach außen erwecken, dass man bei uns nicht das Hirn abgeben muss, wenn man in die Partei eintritt.
Für den Vizepräsidenten der SP-Fraktion, Andy Cimperlin, der den uneinheitlichen Auftritt seiner Partei in den letzten Wochen ebenfalls kritisiert, ist klar.
Wir werden ganz sicher auf die Wahlen versuchen, unsere Reihen zu schließen, weil wir wissen, dass wir nur mit geschlossenen Reihen auch diese Wahlen gewinnen können.
mit geschlossenen Reihen, deren Mitglieder nicht mehr so zerstritten sind, dass sich einzelne Exponenten nicht öffentlich zu ihrer Partei äußern wollen. Mit geschlossenen Reihen auch, die nicht an einer Fraktionssitzung die Ereignisse der letzten Wochen aufarbeiten müssen, um künftige negative Schlagzeilen zu vermeiden. Wie aber die Reihen schließen vor dem alles entscheidenden Wahljahr? Für die langjährige SP-Nationalrätin Hildegard Fessler gibt es nur ein Rezept.
Wir werden jene Dinge pushen, in denen wir stark sind und wo wir wirklich einer Meinung sind.
Dort also, wo keine innerparteilichen Streitereien lauern, wo sich die einzelnen Exponenten nicht auseinanderdividieren lassen. Oder wie es Hans-Jürg Fehr sagt.
Also sich an den positiven Beispielen orientieren.
An der Steuergerechtigkeitsinitiative zum Beispiel, die man zwar verloren habe, aber mit 42% Ja-Stimmen doch einen Achtungserfolg erzielt. An der Cleantech-Initiative für neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien. Oder auch an der Initiative gegen Waffengewalt, über die im Februar abgestimmt wird. Das allein reiche aber nicht, sagt Hildegard Fessler. Man müsse fürs Wahljahr die Kandidierenden in allen Kantonen auf SP-Kurs trimmen, sich an Veranstaltungen und Seminaren sowohl auf einen optischen Auftritt einigen, aber auch auf einige wenige Themen. Und man müsse sich überlegen, wie man die Basis besser anspreche. Das gelinge ja in den Städten ganz gut, wie auch die Abstimmungen am Wochenende gezeigt hätten.
Schwieriger wird es auf dem Land, und eine Kampagne zu machen, die beiden Ansprüchen gerecht wird, ist nicht so einfach,
sagt Fessler. An Ideen fehlt es also nicht. Dass die SP gut ist in Selbstkritik, das stellt auch die Parteileitung nach der heutigen Fraktionssitzung fest. Grund lässt sich über die Bücher gehen, will Fraktionschefin Ursula Wyss deswegen aber nicht.
Ein grundsätzliches Überdenken findet hier sicher nicht statt. Wir müssen jetzt kämpfen für jede Stimme, die wir in diesem Wahljahr haben wollen.
Ob Wyss mit solchen Parolen die Reihen tatsächlich schließen kann, ist allerdings offen.
Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit zornigen Studenten in Italien, manipulierten Wahlen am Nil und pensionierten Arbeitsmigranten in der Schweiz. Doch zuerst nach Deutschland. Das ganze Land konnte am Fernsehen mitverfolgen, wie Gegner und Befürworter des geplanten riesigen Hauptbahnhofs in Stuttgart, kurz Stuttgart 21, Freitag für Freitag ihre Argumente auf den runden Tisch legten, 8 Runden lang, unter Leitung des Schlichters Heiner Geißler. Heute nun war die Schlussrunde angesetzt, bevor der ehemalige CDU-Generalsekretär dem Streit mit seinem Schlichtungsspruch ein Ende setzen sollte. Jetzt liegt also ein Kompromissvorschlag vor, und ich bin jetzt mit unserem Deutschland-Korrespondenten verbunden, mit Kasper Selg. Kasper Selg, was beinhaltet dieser Vorschlag? 21 plus heißt er ja von Heiner Geißler.
Er beinhaltet genau das, nämlich dass Stuttgart 21 weitergebaut wird, aber plus mit weitgehenden Zusatzauflagen. Geißler sagt, er habe sehr viel Sympathie und Verständnis für die Gegenvorschläge der Opposition, für K21, also den Kopfbahnhof, beizubehalten und auszubauen, aber er sei zum Schluss gekommen, bei genauer Prüfung der gesamten Geschichte, dass es rechtlich schlicht nicht möglich wäre, auszusteigen. Deswegen weiterbauen, aber mit Zusatzauflagen, was den reinen Bahnhof selber angeht, mit einem 9. und einem 10. Gleis, also nicht nur 8-gleisig, wie die Bahn das vorgeschlagen hat. Die Zufahrt, die Wegfahrt von Stuttgart muss erheblich ausgebaut werden. All das muss zuerst aber noch einem Nachweis unterzogen werden. Da müssen zuerst noch einmal Simulationen gefahren werden, ob das denn wirklich funktioniert. Das ist das eine, das rein bahntechnische. Also da wurden erhebliche Änderungen eingebaut in diesen Vorschlag von Geißler. Das zweite ist, dass sehr viel ökologische Anliegen umgesetzt werden müssen, was die Parkanlage angeht, die verändert wird. Bäume dürfen nicht umgesägt werden, Anforderungen an die Ökologie des neuen Gebietes, das frei wird, wenn die Bahn sich nicht mehr an der Oberfläche befindet wie bis jetzt, sondern unter den Boden verlegt wird. Es sind da eine ganze Reihe von Anforderungen, die da noch hinzukommen, plus eine letzte Kategorie, das erwähne ich noch ganz schnell, die Immobilien, die auf diesen 100 Hektaren, die da frei werden, gebaut werden. Das war ja immer der Vorwurf der Opposition, das wäre eine riesige Spekulationsfläche. Es sollen Vorkehrungen getroffen werden, dass das nicht passieren kann. Spekulationsfreies Wohneigentum.
Das ist eine ganze Menge von Bedingungen, die da gestellt werden. Und dennoch liegt das Ganze nahe am Ursprungsmodell. Das sagt ja schon der Name, 21 plus. Wieso lenken die Gegner da ein? Ich meine, die waren ja ziemlich hartnäckig in der letzten Zeit.
Dazu muss man sagen, dass die eigentlich noch gar nicht wirklich eingelenkt haben. Sie sind da sehr, sehr sibyllinisch und das ist noch abzuwarten, wie das bei den Gegnern dann wirklich aufgenommen wird. Sie sagen, die wörtliche Formulierung einer der Teilnehmerinnen hieß, wir sind nach wie vor für K21, wir werden auch nächsten Samstag wieder für den Kopfbahnhof demonstrieren, wir hoffen immer noch, aber wenn es denn zu S21 kommt, dann sind das die Bedingungen, mit denen wir einverstanden sind. Das ist in der Tat der Punkt. Es sind ganz viele einzelne Einwände, die gegen diesen Bahnhof immer vorgebracht worden sind und mit sehr viel Leidenschaft sind in diesem Katalog, den ich eben aufgezählt habe, eingeschlossen. Also ganz vieles von dem, was die Gegnerschaft befürchtet hat, soll mit den Kautelen, die Geisler da noch aufgezählt hat, quasi befriedigt werden. Es sind sehr viele Forderungen der Opposition effektiv eingebaut in diesen Vorschlag.
Also wenn die wieder beabsichtigen zu demonstrieren, kann man von einer echten Lösung noch nicht wirklich reden. Wie realistisch sind denn diese Bedingungen?
Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh abzuschätzen, wer da wirklich Ja und wer Nein sagen wird. Es gibt einen harten Kern der Opposition, die haben bereits jetzt, als das Resultat bekannt gegeben wurde, im Stuttgarter Rathaus wieder demonstriert und haben oben bleiben gerufen, haben Trillerpfeifen gebraucht. Es sind auch wieder heftige Vorwürfe an Ministerpräsident Mappus laut geworden. Das heißt, man muss zuerst mal abwarten, wie viel der Opposition da effektiv jetzt mitmacht und wer auch nicht. Von daher würde ich sagen, es ist noch offen. Was die Umsetzbarkeit, nach der Sie fragen, dieser Maßnahmen angeht, die Geisler vorgeschlagen hat, ich glaube, sie sind schon umsetzbar, aber sie sind sicher nicht zu den gleichen Kosten umsetzbar, über die man bisher geredet hat, nämlich was den Bahnhof angeht, 4,5 Milliarden, das dürfte teurer werden.
Lassen sich denn schon politische Konsequenzen abschätzen in Stuttgart?
Es ist, solange man nicht weiß, wie jetzt wer auf diesen Entscheid reagieren wird, schwer zu sagen. Es ist sicher so, dass die Grünen in Schwierigkeiten kommen werden. Jetzt sollen sie voll hinter diesem Schiedsspruch stehen, sollen sie sich dagegen stellen. Beide Entscheide, ja oder nein, sind für sie mit großen Risiken verbunden. Wenn sie sagen, ja, da stellen wir uns dahinter, dann geht ihnen ihr großes Mobilisierungsthema verloren, nämlich die Opposition gegen S21. Wenn sie nein sagen, kommen sie definitiv in die Rolle, die man ihnen immer vorwirft, einer reinen Neinsagerpartei. Das heißt, die Grünen werden wahrscheinlich ein Stück weit in Schwierigkeiten geraten mit dieser ganzen Geschichte. Die CDU geht sicher gestärkt hervor. Sie hat letztlich das, wofür sie sich immer eingesetzt hat, durchgebracht. Die SPD hat sich ja auch immer für Stuttgart 21 eingesetzt, ist dann aber ins Wackeln gekommen und hat sich für einen Volksentscheid entschieden. Und den hat ja Geisler auch abgelehnt, weil er einfach verfassungsmäßig nicht machbar sei.
Die Aufgabe von Heiner Geisler als Schlichter war ja sehr schwierig. Man hat auf diesen Tag heute hingefiebert, die Erwartungen waren hoch, hat er sie erfüllt?
Ich glaube, es war ein fast unerfüllbarer Anspruch und gemessen daran hat er sehr viel herausgeholt. Das eine war der reine Prozess, den er organisiert hat, diese 8 Schlichtungsrunden, in denen bis ins hinterste Detail jedes Argument ganz genau angeschaut worden ist, wo ja die Deutsche Bahn zum Teil ganz schlecht ausgesehen hat. Es hat einzelne Punkte, ich will jetzt nicht mehr im Detail darauf eingehen, wo man gestaunt hat, wie schwach die argumentative Basis da war. Auch umgekehrt bei der Opposition zum Teil dasselbe. Es hat er alles ins hinterste Detail auseinandergenommen und man hat in Ruhe und sachlicher Diskussion die ganze komplexe Problematik miteinander angeschaut. Das ist per se, glaube ich, ein Erfolg. Und was diesen Schlichtungsspruch jetzt angeht, da muss man einfach schauen, was da politisch effektiv herauskommt. Aber ich glaube, es hat gar nicht viel anderes sein können, als etwas, was letztlich für beide Seiten ein Stück weit eine Zumutung ist.
Eine Frage noch zu diesem Prozess. Heiner Geisler spricht von einem Schweizer Modell der Beteiligung, quasi als Modell für die Zukunft. Was meint er damit?
Das Ganze hat ja eine riesige Bedeutung erhalten im deutschen Kontext, im deutschen politischen Kontext, weil es letztlich um die Frage geht und ging, wie viel Demokratie, wie viel Mitsprache des Volkes ist nötig und richtig. Da wird immer mehr gefordert, immer lokalere Projekte werden immer mehr mit Bürgerbeteiligung gefordert und es stellt sich die Frage, wie viel direkte Beteiligung soll sein? Geisler hat ganz klar gesagt, es braucht mehr. Nicht unbedingt, sagt er, so viel wie in der Schweiz, aber dann kamen lauter Beispiele, die genau auf die Schweiz hinzielten. Die repräsentative Demokratie, wie man sie in Deutschland hat, müsse mehr Elemente an direkter Demokratie mitnehmen. Das haben eigentlich alle hier gesagt, aber es ist in Deutschland wahnsinnig umstritten. Die CDU fährt eine ganz andere Linie und sagt, wir haben ganz bewusst eine repräsentative Demokratie, damit genau solche sehr, sehr emotionalen Entscheide, wie sie in der Schweiz immer wieder auch verfolgt werden könnten, eben nicht möglich sein.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Berlin von Kasper Selk. In Italien haben heute wieder Zehntausende den Hörsaal mit der Straße vertauscht. Studierende, Forschende, Professorinnen und Professoren protestieren schon wieder gegen die Universitätsreform, die seit 2 Jahren läuft. Die Regierung Berlusconi will das verkrustete und von Familienbanden durchsetzte Unisystem wieder flott machen. Aber Zehntausende von Uniforschern befürchten, dass sie nach der Reform noch schlechter dastehen als zuvor. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Auf dem Dach der Architekturfakultät in Rom, im Herzen des Centro Storico, harren seit letzter Woche mehrere Dutzend Studenten aus, um gegen die Universitätsreform zu protestieren, während unten auf der Straße beinahe jeden Tag ein Demonstrationszug vorbeimarschiert, um vor der Abgeordnetenkammer Petitionen und Protestschreiben abzuliefern. Einer der Demonstranten ist Gabriele.
Perché i fondi per le scuole private si riescono a trovare sempre. I tagli per la scuola pubblica sono abbastanza palesi.
Er protestiere hier, weil diese Regierung für die privaten Schulen und Unis immer neue Gelder finde, während sie bei den staatlichen Institutionen seit Jahren spare. Gabrieles Kritik ist nicht falsch. Erst vor kurzem hat Finanzminister Tremonti die Budgetkürzungen der vergangenen 3 Jahre für die Privatschulen, sprich die katholischen, rückgängig gemacht. Im Universitätssektor indes soll kräftig gespart werden. 700 Millionen Euro im Jahr, rund 10% des Budgets. Bei Studenten und Forschenden stößt das sauer auf. Schon heute gibt Italien weniger als 1% seines Bruttoinlandprodukts für die Bildung aus. In Europa ist nur die Slowakei noch knausriger. Fakt ist aber auch, die italienischen Universitäten funktionieren wie vor 50 Jahren. Die Vetternwirtschaft, der Vater ist Rektor, die Mutter arbeitet im Sekretariat und die beiden Kinder haben gut bezahlte Professuren, ist weit verbreitet. Es gibt hunderte obskure Universitäten, die dubiose Studiengänge für bloß eine Handvoll Studierende anbieten. Ein klassisches Vehikel, mit denen Parteien ihre Klientel mit Jobs im Bildungswesen versorgen. All diese Auswüchse will die Gelmini-Reform, benannt nach der Erziehungsministerin, nun angehen. Universitäten, die das Budget nicht einhalten, werden die Gelder gestrichen. Wirtschaftsvertreter müssen in den Aufsichtsgremien vertreten sein, damit der Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft verbessert wird. Und junge Forscher, die seit 6 bis 8 Jahren an einer Uni arbeiten, sollen, wenn sie gut sind, fest angestellt werden. Das Heer an Professoren soll ausgedünnt werden, nur jeder 5. Professor, der in Pension geht, soll ersetzt werden. Diese freien Plätze sollen bloß noch den Fleißigen mit viel wissenschaftlichen Publikationen offen gehalten werden. Damit soll der Zugang von jungen und motivierten Wissenschaftlern an die Unis geöffnet werden, denn heute kriegt ein Job, wer die richtigen Leute kennt. Trotz allem sind es aber genau diese jungen Forschenden, die keinen Gefallen an der Reform finden. Massimiliano Tabusi von einem reformkritischen Netzwerk. Die Rektoren kriegten mit der Reform unglaubliche Macht. Sie würden künftig in einer kleinen Clique entscheiden, ob und wer welchen Job erhalte im Uniapparat, sagt Tabusi. Auch dass die Forschenden zuerst 6 bis 8 Jahre für Löhne unter 1000 Euro arbeiten müssten, erachteten sie als Schritt zurück. Die Gelmini-Reform hat Schwächen zweifellos. Sie ist aber nicht ganz so schlecht, wie der Massenprotest vermuten lässt. Nur, Erziehungsministerin Gelmini hat sich immer arrogant und überheblich gegenüber den Kritikern gezeigt. Jetzt boxt sie eine Reform durch, die viele nicht wollen. In einem Land, das derart zerstritten ist und sich deshalb ständig selber blockiert, ist das kaum ein vielversprechender Weg.
Wenn die Opposition praktisch verschwindet und dafür die Regierungspartei einen haushohen Sieg davonträgt, dann sind Zweifel am Wahlresultat berechtigt. Ägypten ist so ein Fall. Einschüchterung, Gewalt und Manipulation haben die Parlamentswahlen dominiert und entsprechend deutet sich jetzt das Resultat an. Die größte Oppositionspartei, jene der islamistischen Muslimbrüder, hat in der ersten Runde keinen einzigen Sitz errungen. Die Stichwahl ist nächsten Sonntag. Obenaus schwingt dagegen die regierende NDP von Präsident Mubarak. Das alles ist ein schlechtes Zeichen für das Land am Nil und ein sehr deutliches Zeichen des Regimes, was bei den Präsidentschaftswahlen zu erwarten ist. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Der greise Autokrat am Nil baut vor. Er bestellt das Parlament, als ob es sein eigenes Feld wäre. Ernten will er im nächsten Herbst. Um noch einmal Präsident werden zu können, braucht Hosni Mubarak ein gefügiges Parlament, das von der Regierungspartei NDP großflächig beherrscht wird und in dem Oppositionelle nur Randfiguren sind. So kann eine Kandidatur von Unabhängigen wie dem Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei verunmöglicht werden. Denn um kandidieren zu können, braucht El-Baradei unter anderem die Unterstützung von mindestens 65 Parlamentariern. Die Mittel, die Mubarak bei diesen Parlamentswahlen anwandte, um der Regierungspartei zu einem haushohen Sieg zu verhelfen, sind erschreckend. Das stellt auch Joe Stork fest, stellvertretender Direktor von Human Rights Watch im Nahen Osten.
The point I'd like to make is the violence we saw was very much a controlled violence.
Die Gewalt am Wahlsonntag sei von oben kontrolliert und gesteuert worden, sagt Stork. Frei übersetzt heißt das, sie wussten genau, was sie taten. Stork wurde selber vorübergehend festgenommen, denn internationale Beobachter ließ das Regime keine zu. Doch Gewalt, Manipulation und Betrug wurden trotzdem sichtbar für die ganze Welt. Al Jazeera dokumentierte mit der Kamera, wie Wahlurnen aus dem Fenster geworfen und Wahlzettel offen gefälscht wurden und wie Polizisten auf Wähler und Oppositionskandidaten einprügelten. Es scheint, als bekäme der erfahrene Journalist Hani Shukralla von Al-Ahram Online recht, der sagte, so umfassend habe das Regime wohl noch nie Wahlen manipuliert.
That's what I've been saying about these elections may be the most engineered.
Schon mit der Verhaftung von über 1000 Muslimbrüdern vor den Wahlen hatte Mubarak angedeutet, dass die größte Oppositionspartei diesmal keine Chance mehr haben sollte. Und tatsächlich, nach eigenen Angaben haben die islamistischen Muslimbrüder nicht einen einzigen Sitz errungen in der ersten Runde. Am kommenden Wochenende können sie noch mit 27 Kandidaten in die Stichwahl gehen. Ob sie daran aber überhaupt noch teilnehmen, stehe noch nicht fest, erklärte ein Vertreter der Muslimbrüder. Bisher hatten sie mit 88 Mandaten ein Fünftel aller Parlamentssitze inne. Mubarak ist es gelungen, die Muslimbrüder zu instrumentalisieren, sie dem Westen als die große islamistische Gefahr vorzuführen. Nun haben sie ihren Dienst getan. Die älteste Bewegung des politischen Islams, 1928 in Ägypten gegründet, ist heute zerrissen zwischen Reformern und Konservativen und zerstritten über den eigenen Kurs. Kritische Beobachter wie Hani Shukralla sehen deshalb auch eine Mitverantwortung der Muslimbrüder am Desaster.
You know, they've been playing their game of cat and mouse game with the state.
Dieses Katz-und-Maus-Spiel, das sie seit Jahren mit dem Regime aufführen, bringt nichts, glaubt der Journalist in Kairo. Verfolgt vom Regime und gleichzeitig irgendwie dessen Partner, verlieren sie mehr und mehr ihre Glaubwürdigkeit, sagt Shukralla. Auch innerhalb der Opposition. Die säkulare, demokratische Bewegung, die Mohamed El-Baradei anführt, hat eine andere Strategie. Wie eine Grassroots-Bewegung will sie mobilisieren, aufklären und den Wandel von unten einleiten, aus eigener Kraft, allein. Denn Unterstützung von außen bekommt nach wie vor das Regime. An erster Stelle in großem Umfang von den USA. Die Obama-Regierung gibt sich heute enttäuscht und bestürzt über den Wahlsonntag in Ägypten. Mehr aber nicht, solange der Verbündete am Nil Stabilität garantiert.
Zu Tausenden kamen Italiener und Spanierinnen nach dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz auf der Suche nach Arbeit. Sie fanden sie, oft harte, körperliche Arbeit auf dem Bau und in Fabriken. Diese Gastarbeiter, die die Schweiz damals so dringend brauchte, sind nun pensioniert und stoßen im Alter auf neue Schwierigkeiten. Sie finden sich im Schweizer Sozial- und Gesundheitssystem nicht zurecht. Wie ihre Situation verbessert werden könnte, darum ging es heute an einer Tagung des Roten Kreuzes und von Pro Senectute. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Ehemalige Gastarbeiter im Pensionsalter. Ein neues Phänomen, mit dem die Schweiz jetzt konfrontiert wird und auf das sie kaum vorbereitet ist. Einer dieser pensionierten Gastarbeiter ist Carlo Alagia. Er kam als 19-Jähriger in die Schweiz, arbeitete als Hilfskraft in der Landwirtschaft, als Hotelportier, als Tankwart und Hilfsmechaniker. Dann als Magaziner in einer Firma, die Selbstklebeetiketten herstellte. Zuletzt war er dort Abteilungsleiter. Heute engagiert er sich ehrenamtlich in verschiedenen italienischen Organisationen in Bern. Carlo Alagia weiß, wo ältere Migrantinnen und Migranten der Schuh drückt.
Was fehlt
Ja, ich sehe jetzt auf unsere Italiener pensioniert, es ist der Information. Viel weiß nicht der Information und das gibt ein großes Problem.
Pensionierte Ausländer, die mit der AHV kaum über die Runden kommen, seien oftmals ratlos. Und viele von ihnen wüssten nicht, dass die Spitex helfen kann, wenn der Ehepartner pflegebedürftig wird. In solchen Fällen springt Carlo Alaccia ein. Er begleitet seine Landsleute bei Behördengängen.
Wenn wir wissen, oder ein Italiener kommt, der kann nicht Deutsch reden, und wenn sie müssen einen Behörden, der nicht Italienisch kann. Ich bin schon mehrere Male gegangen mit Witwerfrauen zum Schweizer Behörden, zum einfach ein abklären, was ich kann, natürlich. Oder?
Die Sprache. Für viele Gastarbeiter, die jahrzehntelang auf dem Bau, an Fließbändern in Fabriken oder als Putzfrauen gearbeitet haben, eine große Barriere. Weiß auch Hildegard Hungerbühler, die beim Schweizerischen Roten Kreuz im Departement Gesundheit und Integration arbeitet. Die Konsequenz davon sei,
dass die Hürde, der Zugang zum Gesundheitswesen für diese Generation und auch für den Zugang zu den Alterseinrichtungen erschwert ist. Es ist diese Generation, die häufig auch im Alter noch schlecht oder nur wenig Deutsch zum Beispiel spricht, weil jahrelang in der Arbeitswelt, da hat Italienisch dominiert als Sprache.
Laut dem aktuellen Armutsbericht des Bundes steigt das Armutsrisiko für Migrantinnen und Migranten im Alter stark an. Viele wissen nicht, dass es einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen gibt. Oder sie haben Hemmungen, diese Leistung einzufordern.
Sehr häufig wird die Ergänzungsleistung mit Sozialhilfe verwechselt und man will dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Es ist auch der Stolz gerade dieser Generation von Arbeitsmigranten, dass sie sich selbst immer durchgebracht haben und das auch im Alter gerne weiterhin tun würden.
Viele Migranten träumten einst von einer Rückkehr in die alte Heimat. Auch bei Carlo Alaccia war das so. Wie viele andere blieb er dann doch hier, wegen der Kinder? Und weil er sich inzwischen in der Schweiz heimisch fühlte. Auch wenn er manchmal auch heute noch spürt, dass er ein Ausländer ist.
Ich bin hier daheim. Aber was mich stört ist, aber wenn ich muss noch 55 Jahre zum fremden Polizei gehen, Niederlassung erneuern.
Der engagierte 74-jährige Mann mit weißen kurzen Haaren und wachen blauen Augen sucht bei jeder Gelegenheit den Kontakt zu älteren Italienern in der Schweiz, um sie über ihre Rechte zu informieren. Solche Vertreter von Migrantenorganisationen seien wichtig, um pensionierten Gastarbeitern bei Problemen im Alter weiterzuhelfen, heißt es bei der Pro Senectute und dem Roten Kreuz. Aber auch die Unternehmer müssten handeln. Sie dürften die Migranten, die jahrelang hart gearbeitet hätten, nicht einfach links liegen lassen, sagt Hildegard Hungerbühler und fordert,
dass zum Beispiel Arbeitgeber in sogenannten Pensionierungskursen die Leute vorbereiten und zum Beispiel eben auch orientieren über ihre Sozialversicherungsrechte, damit sie hier einfach sich dann auch besser diese Rechte einfordern können.
Außerdem müsse das Personal im Gesundheitswesen und im Sozialbereich darauf sensibilisiert werden, dass ältere Migranten oftmals spezifische Probleme hätten. Wo es heute um Italiener, Spanier und Portugiesen geht, da werden in Zukunft auch andere Migrantengruppen betroffen sein.
Das war Elmar Plotzer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.